Episode 186 vom Engineering Kiosk Podcast. Cool, dass du wieder dabei bist. Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist eine gängige Frage von Leuten, die in der Regel nichts mit Kunst am Hut haben. Sogenannte Banausen. Denn oft kann man Kunst nicht in Daten und Fakten pressen. Es ist subjektiv, anders, neuartig, ab und zu auch etwas schräg. Gegebenenfalls macht dies es auch so unverständlich. Ich selbst bin so ein Banause. Wenn man aber ein unbekanntes Feld, in diesem Fall Kunst, mit einem Herzensthema, in diesem Fall Software Engineering, verbindet, sieht das schon ganz schön anders aus. Auf einmal will man mehr wissen. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Episode, um Creative Coding und generative Kunst. Im Interview mit Sabine Wieluch, aka Bleedtrack, klären wir, was Creative Coding und generative Kunst eigentlich ist, warum eine Informatikerin mit Machine Learning Background nicht am heißesten Thema der Industrie im Jahr 2025 arbeitet, sondern sich eigenen künstlerischen Projekten widmet, wie ein Design für einen Holzstuhl aus Blattadern generiert werden kann, warum einzigartige Mittelfingersticker von einem bayerischen Minister geehrt wurden, welche Open-Source-Projekte dich bei deiner Entwicklung von generativer Kunst unterstützen können, aber auch wie kleine Details, zum Beispiel Metall und die Funktionsweise von NFC, dein Kunstprojekt vor Herausforderung stellt. Dranbleiben, denn jetzt geht's los. Viel Spaß! Ab und zu gibt's so Momente im Leben, da kommt ein Thema einfach mal wieder, was irgendwie ganz selten auf deinen Tisch kommt. Und zwar geht's heute um Folgendes. 2014, also vor knapp 11 Jahren, war ich mal auf einem Hackathon in Hamburg. Ich glaube, der hieß GeekCats Hackathon. Das ist eine Frauenvereinigung und ein Verein für Frauencoding. Und ich glaube, die kommt mal aus der Ruby-Ecke. An diesem Hackathon hat ein Projekt gewonnen, was ein Kunstwerk genommen hat. Und zwar eins von Piet Mondrian. Wer ist Piet Mondrian? Piet Mondrian war ein niederländischer Maler der klassischen Moderne, ja, der mit der Paarne Köken und auf dem Fietz fährt. Und der hat ein Bild, das nennt sich Komposition mit Rot, Blau und Gelb. Und wer das nicht kennt, der kann auch mal in die Shownotes springen, da haben wir einen Link, wie das Bild aussieht. Im Endeffekt ist das ein Bild mit Rechtecken und Quadraten. Und die sind aneinandergereiht und haben dann ja Rot und Grün und Blau als Farbe. Also jetzt eigentlich jemand wie ich, der nichts von Kunst versteht, wird sagen, okay, bunte Quadrate. Auf jeden Fall war das Hackathon-Projekt dann so, die haben sich das Bild genommen, haben das dann irgendwie in 3D-JS oder Graph-JS oder sowas gepackt und haben dann durch die Größe dieser Rechtecke und der Quadrate und durch die Farbe das Wetter visualisiert. Ja, also wurde dann irgendwie mehr Blau, dann gab es heute mehr Regen und irgendwie mehr Gelb und mehr Rot, dann war es irgendwie fröhlich und dann gab es irgendwie Sonne und so. Und die haben diesen Hackathon gewonnen. Und ich saß im Publikum und fand mega geil. Sowas würde ich mir auch zu Hause hinlegen. Ich verstehe zwar nichts von Kunst, aber das finde ich cool, weil das ist halt schon irgendwie so, du versteckst so ein bisschen Informationen, das sieht ein bisschen schick aus, ist dynamisch, also es ist auch nicht langweilig, wenn ich das in der Küche hängen habe. Wahnsinn, habe ich mir gedacht. So. Und dann bin ich dann halt nach Hause gefahren und dann habe ich von dieser Art von Programmierung eigentlich nie wieder was gehört. Wie gesagt, das war 2014. Und wenn ich jetzt sage, die Tage, dann meine ich in Anführungszeichen die Tage, ich mache jetzt gerade hier so ein Anführungszeichen mit den Händen, kam der Wolfgang dann um die Ecke mit einer Person aus diesem Bereich. So, Wolfgang, wen hast du vorgeschlagen für diesen Podcast?
Aus diesem Bereich, das klingt so aus diesem fremden Kosmos, aber es stimmt ja schon, man hat da ja auch als technische Person irgendwie weniger mit zu tun. Aber wir haben heute Sabine zu Gast bei uns und ich habe Sabine auch so ähnlich wie dein Hackathon eigentlich kennengelernt und zwar auf einem Event in München. Und wenn ich mich richtig erinnere, Sabine, hast du da echte Bilder umgewandelt in dann gescribbelte Bilder, die aber automatisch gedruckt wurden auch. Und ich kann mich noch erinnern, dass bei deinem Drucker eine Riesentraube stand. Also es war ja irgendwie so Innovation, schlag mich tot, vom Media Lab Bayern. So ein großes Event, wo wirklich aus der Medienszene Gott und die Welt vor Ort war. Aber die richtig große Traube war bei deinem Stand eigentlich und bei deinem Druck. Ich persönlich hätte ja auch gern sowas gehabt, aber wir haben ja gar nicht durchschlagen können zu dir. Vielleicht kannst du kurz erklären oder zuerst mal willkommen bei uns im Podcast. Aber was hast du da gemacht? Kannst du es nochmal in deinen Worten fassen und nicht meine laienhafte Darstellung?
Ja, hi, freut mich sehr, dass ich da sein darf bei euch. Genau, das war das Media Innovation Festival in München, genau. Das Projekt heißt Pattern Portrait und ich habe da so einen Stiftplotter dabei. Also so ein, ich glaube, wer 3D-Drucker kennt, der kann sich ein bisschen was vorstellen. Das ist ein Gerät, was so in drei Achsen verfahren kann. Man kann einen Stift reinklemmen, kann ich das mit dem Computer steuern und dann, ja, dann kann das zeichnen. Und ich hatte noch eine kleine, ganz alte, schlimme Webcam dabei. Damit kann ich kleine Fotos von Leuten machen. Das läuft durch einen Algorithmus von mir durch. Das ist so ein kleines neuronales Netz. Das ist trainiert auf so Scribbles von mir und dann, ja, dann zeichnet das, man muss sagen, sehr verfremdete Porträts der Leute, die ich da abfotografiere.
Da hast du dann Porträts von den Leuten gemacht oder und ja, deswegen?
Genau.
Und die wurden dann 3D gedruckt.
Bevor es mit dieser Episode weitergeht, mal kurz was in eigener Sache. Danke, dass du uns hörst. Das bedeutet uns wirklich, wirklich viel. Denn du musst wissen, Wolfgang und ich stecken viel Schweiß, Blut und ab und zu auch mal Tränen in diesem Podcast, um dir jede Woche eine neue Episode zum Thema Software Engineering liefern zu können. Deswegen würden wir uns umso mehr über deinen Support freuen. Was kannst du also tun? Wenn du diesen Podcast über Spotify oder Apple Podcast hörst, spring doch mal kurz in die App, bewerte uns mit 5 Sternen und folge dem Engineering Kiosk. Gerne lass uns auch einen Kommentar da. Bei aktivierter Glocke bekommst du sogar eine Push-Notification bei einer neuen Episode. Wenn du uns kulinarisch was Gutes tun möchtest, kannst du uns über die Plattform Buy Me a Coffee einen Kaffee ausgeben. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Auch eine Weiterempfehlung, zum Beispiel im firmeninternen Slack oder Microsoft Teams Channel, hilft uns. Wir sagen schon mal vielen lieben Dank und nun zurück zum Podcast.
Ja, also die werden gezeichnet. Also du kannst dir das vorstellen, also ist ein bisschen wie ein 3D-Drucker, ne? Also ein Gerät, was verfahren kann im Raum, aber du kannst da halt einen Stift reinstecken, statt dass Filament rauskommt. Ja, und so kriegst du halt was aufs Papier und dann zeichnet das Gerät.
Also ist das irgendwie so ein Mix zwischen CNC-Fräse und 3D-Drucker? Mit Stift.
Ja, genau. Ja, also CNC-Fräse trifft es ziemlich gut auch. Ja, genau. Ja, genau.
Ich glaube, es ist das, was die ganzen Präsidenten so haben, um ihre Unterschriften zu machen. Weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die so viele Unterschriften machen. Das macht sicher schon eine Maschine.
Die gibt es da echt explizit dafür. Also es gibt echt so Signature-Geräte, die machen genau das da. Die können, genau, die unterschreiben einfach nur Dokumente.
Ich glaube, wenn du in Deutschland, wenn du 4 oder 5 Kinder hast, ich glaube, dann wird irgendwie der Bundespräsident irgendwie auch automatisch irgendwie so halb Pate von deinem Kind oder so. Und dann
Moment, was habt ihr da in Deutschland? Ich muss mein Kind abgeben, wenn ich 5 Kinder kriege?
Nein, du musst ja, nur wenn du ein Kind hast und einen Paten hast, heißt das ja nicht, du musst dein Kind an den Paten abgeben, sondern wenn du halt irgendwie kommt ganz viele Kinder hast, 4 oder 5 oder 3, dann wird der Bundespräsident automatisch irgendwie Pate und der muss dann auch immer eine Karte unterschreiben und dann kriegst du auch eine Karte nach Hause. Wahrscheinlich sind das dann solche Maschinen. Aber wir sind schon eigentlich mitten im Thema, deswegen möchte ich ganz kurz noch eine Sache vorziehen und zwar möchte ich den Hörerinnen und Hörern einfach mal vorstellen, wer du denn eigentlich bist, weil wir sprechen jetzt gerade so, als hätten wir schon 7 Kaffee hinter uns und sind gerade nämlich beim ersten Schnaps. Aber Sabine, wer bist du? Die meisten Leute kennen dich unter dem Namen Bleeptrack, das ist nämlich dein Künstlername und wenn man danach googelt, dann findet man auch sehr viele Artikel und Videos und so weiter und so fort über deine Arbeit, denn du sprichst sehr viel über deine Arbeit. Zum Beispiel habe ich dich in der Vorbereitung beim 38C3 gefunden, das ist der Chaos Computer Club Kongress, der dieses Jahr wieder stattgefunden hat, war glaube ich die 38. Version, in Podcasts wie bei Frauen und Technik beim DevEnv Podcast. Du warst sogar mal im lokalen Fernsehen bei Regio TV, habe ich dich auf YouTube gefunden. Du hast teilweise Erwähnungen und Artikel im Heise-Magazin Make. Du warst Teil beim Girls Day, dem Mädchen-Zukunftstag und hast da ein bisschen was über Kunst und kreative Kunst und so weiter auch erzählt. Aber in deinem, kann man sagen, realen Leben oder akademischen Leben hast du Medieninformatik studiert und dann dich in deinem Master auf Machine Learning fokussiert. Das hast du alles an der Universität in Ulm gemacht. Aktuell bist du Doktorandin im Institut für Neuroinformatik und beschäftigst dich mit, Achtung, Computational Creativity. Was das jetzt eigentlich ist, schauen wir gleich auch nochmal. Du verbringst somit sehr viel Zeit mit dem Wort generativer Kunst. Das kannte ich auch noch nicht. Jetzt sind wir gerade schon im Buzzword-Bingo mit Machine Learning, generativer Kunst und Co. Selbst bezeichnest du dich als Freelancing Creative Technologist und das habe ich jetzt erstmal versucht zu übersetzen. Freischaffende kreative Technologistin. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendeine Übersetzung gibt. Und vor kurzem, dazu möchte ich dir auch noch gratulieren, wurdest du zum Open Hardware Fellow der Open Source Hardware Association gekürt. Meine erste Frage ist, was ist die Open Source Hardware Association und was macht die und welche Aufgabe hat ein Open Hardware Fellow?
OSHWA, genau, die machen praktisch ein NGO aus den USA und ja, also wie man schon sagt, eine Open Source Hardware ist so ein bisschen so ein weirder Misch. Ich glaube, Open Source in der Software ist wahrscheinlich allen HörerInnen bekannt irgendwie und das gleiche Konzept wird halt auf Hardware übertragen. Also was muss passieren, damit Hardware für jeden irgendwie einsehbar und auch vielleicht replizierbar ist. Und da haben die sich halt mal irgendwie schöne Guidelines überlegt. Da geht es dann darum, wie veröffentliche ich Schematiken für Platinen, wie veröffentliche ich die Firmware von Platinen. Und die machen halt auch einmal im Jahr so einen großen Summit, so ein großes Treffen. Und die Fellows sind eigentlich Leute, die halt gerne mehr irgendwie in diese Hardware-Ecke einsteigen möchten, da kann man sich drauf bewerben mit dem, was man so gemacht hat. Und dann finanzieren die einem eigentlich halt die Reise und man hat dann auch so ein bisschen Connection-Möglichkeiten, kriegt so ein paar Mentoren an die Hand, mit denen man sich unterhalten kann und sowas. Genau. Aber im Grunde ist es das Open-Source-Prinzip von reiner Software übertragen, im Grunde auf alles. Also man darf jetzt auch nicht nur Hardware denken als Hardware in Platine oder in Computer oder so, sondern, keine Ahnung, Hardware in wie destilliere ich Parfüm oder sowas. Also da gibt es die wildesten Sachen, die da auch eingereicht werden. Also es ist im Grunde, wie kann ich möglichst alles, was physisch ist, so veröffentlichen, dass es replizierbar wird.
Immer wenn du an Parfüm destillieren, wenn du das auch sprichst, dann erinnert mich das an diesen Roman, Das Parfüm, den habe ich in der Schule und dann, da gibt es auch einen Film vor und dann irgendwie komme ich immer wieder auf diese Massenorgie, die der dann da macht mit diesem Parfüm. Aber das sollte jetzt nicht Teil des Podcasts werden.
Okay, ich probiere mal schnell abzulenken von diesem Thema, schlimm genug. Meine Frage wäre noch, ich bin ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich einen Podcast habe, mich interessiert ja immer eigentlich alles und ich möchte ja auch immer alles verstehen und das Erste, was ich natürlich immer verstehen will, ist die Herkunft von irgendwie Wörtern und Namen und bei Bleeptrack habe ich mir natürlich auch gedacht, Moment, hat das irgendwas zu tun mit deiner ganzen Kunst oder woher kommt das Wort oder ist es ein banaler Grund damals, dein Username aus deiner Jugendzeit?
Ja, so ein bisschen ist es, ja. Es ist im Grunde der Username aus meiner Jugendzeit, nur nicht ganz der Username, sondern der Webradio-Sendungstitel im Grunde. Also es gab hier so eine lokale Social-Media-Plattformen und eine davon hatte so ein Webradio, eine Webradio-Community. Die hat sich zusammen bei der GEMA angemeldet, dass man das halt legal machen darf. Und da durfte jeder, der Lust hatte, so ein bisschen, Online-Radio, Online-Musik auflegen. Und ich habe Retro-Computerspielmusik aufgelegt und genau, das hieß dann Bleeptrack. Also Track wie der Musiktrack und Bleep wie halt so alte MIDI-Mucke klingt. Genau, da kam das her, da hatte ich dann die Domain registriert und das ist dann kleben geblieben, einfach der Name als Nickname, genau.
Also Andi, das hast du eindeutig vergessen. MIDI-DJ, das hätte schon in die Intro noch reingehört.
Ja, beim Girls Day hattest du das so beschrieben, okay, Bleep ist so aus den alten DOS-Spielen, aus den Arcade, Bleep-Blob. Ja, Track kommt dann auch so aus der Musikthematik. Das aber auch interessant. Aber wir sprechen schon so viel darüber. Deswegen kannst du mir mal ganz kurz erklären, was generative Kunst ist. Was ist Creative Coding? Weil für mich, wie bereits in der Intro sagte, ich habe mit diesem Begriff eigentlich noch nie Berührung gehabt, bis auf dieses Hackathon-Projekt, was von diesem Mondrian-Bild. Ich glaube, das fällt da drunter. Das weiß ich aber jetzt erst 11 Jahre später. Das wusste ich damals noch nicht. Deswegen, was ist das oder was ist das nicht?
Also generative Kunst ist eine Kunstsparte, die ist eigentlich sogar schon verhältnismäßig alt. Und wenn man, ich glaube, die Wikipedia-Definition momentan, ich weiß nicht, ob die immer noch so ist, die klang total verkorkst. Das las sich so wie Kunst, die durch einen autonomen Prozess erzeugt wird oder so. Finde ich irgendwie, kann man sich da so gar nichts drunter vorstellen. Das kann so alles und nichts sein. Und ich finde immer ganz gut, Kunst, die durch ein Regelwerk erzeugt wird, finde ich immer so ein bisschen besser. Also ich könnte mir selber ein Regelwerk auferlegen und sagen, ne, ich habe hier einen Würfel und wenn ich eine gerade Zahl würfel, mache ich rote Linien und wenn ich eine ungerade Zahl würfel, zeichne ich blaue Linien oder sowas. Das wäre dann schon generative Kunst ohne Computer mit Zufall drin zum Beispiel. Und genau, so ein Regelwerk lässt sich halt hervorragend in Code gießen logischerweise und entsprechend ist halt das mittlerweile sehr verknüpft mit Kunst, die durch einen Algorithmus erzeugt wird. In welcher Form auch immer, das kann dann irgendwie ziemlich hardcoded sein, aber da würde eigentlich auch jetzt die ganzen Generative AI-Sachen im Grunde auch drunter fallen. Und Creative Coding ist eigentlich nochmal so die Community drüber oder außen rum. Also da muss es auch gar nicht mehr um Regeln gehen. Also Creative Coding umfasst eigentlich alles, was irgendwie spielerisch kreativ mit dem Medium Code zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Demoszene kennt, das würde da auch reinfallen zum Beispiel.
Was ist die Demoszene?
Die Demoszene ist noch so eine Szene, die kommt noch so aus der frühen Cracker-Szene eigentlich. Ich weiß nicht, ob wenn jemand so ein Spiel gecrackt hat, dann kommt so ein Installer mit heftiger MIDI-Mucke irgendwie.
Ja, okay, genau, kann so, mich noch erinnern. Das war meine Jugend.
Ja. genau. Das hängt da so ein bisschen mit drin. Naja, und früher haben sich die Leute halt gegenseitig so ein bisschen gebettelt, wer kann die coolere Grafikanimation programmieren. Und das wurde dann halt ausgetauscht und hin und her geschickt. Und dann gibt es da auch richtige Wettbewerbe und Treffen mittlerweile. Also das ist ziemlich eine ziemlich krasse Szene auch. Also das sind die totalen Grafik-Nerds. Also ich finde, also es ist absurd. Also weil da ist dann auch nicht nur, es muss besonders geil aussehen, sondern es muss vielleicht auch in möglichst wenig Kilobyte Code passen oder so. Und dann hast du so Competitions mit 4 Kilobyte irgendwie und da muss dann irgendwie die crazy Animation rausfallen mit Musik und allem. Also das ist Hardcore. Genau, das ist die Demo-Szene.
Das fällt dann auch unter Creative Coding?
Das würde ich sagen, passt gut zu Creative Coding auf jeden Fall, ja.
Gibt es eigentlich das Wort Cracker noch? Ich höre das eigentlich kaum mehr.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich vielleicht kürzlich mal nach Spielen gegoogelt habe, aber das ist schon noch ein Ding, würde ich sagen.
Aber die Szene heißt auch noch so.
Ich kenne keinen anderen Begriff. Gibt's da
cooler Begriff? Ja, es ist mir irgendwie, keine Ahnung, nie mehr so zugetragen worden. Aber ich kenne natürlich von früher, klar, wo ich noch mehr mit Games zu tun hatte, auf jeden Fall.
Aber jetzt noch mal ganz kurz zum Thema generative Kunst. Das bedeutet, wenn ich mir das jetzt mal vorstellen kann, da ist jetzt kein, also du hast jetzt keinen Pinsel in der Hand, so wenn du Kunst machst, sondern so wie wir eigentlich auch alle eine Tastatur wahrscheinlich, ja, oder einen 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse oder ähnliches. Und bei der Vorbereitung hast du auch das Wort generative Kunst erwähnt, habe ich zum Video gefunden. Und dann hast du das Beispiel mit Minecraft gebracht, dass Minecraft wohl auch unter generative Kunst fällt. Und jetzt muss ich mich einmal outen. Ich habe noch nie Minecraft gespielt. Ich weiß, ich kenne das Spielprinzip nicht. Ich habe mal gehört, das ist ein Spiel, was programmiert wurde, damit man lernen kann. Hat sich ein bisschen anders entwickelt. Aber kannst du mal für Leute, die noch nie Minecraft gespielt haben, erklären, warum Minecraft unter generative Kunst fällt?
Also bei Minecraft ist es so, man startet eine neue Welt und dann rödelt da ein paar Sekunden lang ein sehr interessanter Algorithmus rum und der erzeugt eine riesige Spielwelt, die aus kleinen Klötzen besteht, ein bisschen so Lego-mäßig zusammengebaut. Es gibt halt Klötze, die sind Gras und Klötze, die sind Stein und Klötze, die sind Wasser und sowas. Und naja, die werden halt so arrangiert, dass da eine richtig coole Landschaft mit richtigen, ja, klimatischen Regionen rauskommt. Also es entstehen Seen und Berge und Täler und Wüsten und Dschungel. Und genau, also diese Generierung, die da stattfindet, die würde man genau auch unter generative Kunst klassifizieren. Und in der Spielentwicklung wäre das dann halt prozedurale Generierung, wäre das passende Schlagwort dazu. Aber wenn du zum Beispiel kein Bild von Minecraft im Kopf hast, vielleicht hast du ein Bild von, was ist denn noch typisch? Oh, ich war sehr alt, Diablo 1.
Ja.
Oder sowas. Genau, ne? Wenn du in den Dungeon gegangen bist, dann sieht der auch jedes Mal ein bisschen anders aus. Aber ist ja ein kohärenter Dungeon irgendwie, ne? Es gibt irgendwie Treppen, mit denen man hoch und runter gehen kann. Gegner werden platziert, Räume werden erstellt. Genau. Also das ist auch so ein Vorgang, der da genauso reinpasst.
Ich habe vor kurzem auf der FOSDEM, das ist die Free and Open Source Developer Europe Meeting in Brüssel, einen Lightning Talk gesehen. Da ging es auch darum, da hat ein Spieleentwickler über die Problematik von NPCs gesprochen und auf Basis der Konversation, dass die Konversation, die du mit den NPCs führen kannst, halt nicht immer so langweilig ist oder nicht immer geskriptet. Und dann hat er irgendwas entwickelt und hat da halt so ein LLM reingepackt. Ja, das bedeutet, jeder NPC ist eigentlich ein volles LLM. Ist das nicht eigentlich auch schon irgendwie so ein bisschen generative Kunst? Weil klar, du hast dann irgendwie AI und so weiter dahinter, aber im Endeffekt kann ja jeder dann das Spiel oder die Konversation in eine andere Richtung bewegen, oder?
Mhm. Ja, würde auch noch gut zur Definition passen, würde ich auch sagen, ja.
Wenn man sich deine Projekte ansieht und was du so machst, und ich habe es ja schon erwähnt, mit dem Präsidentenunterschreibstift quasi, jetzt hast du sehr viel Connection auch immer zur realen Welt. Gibt es da dann auch irgendwie einen Begriff, wenn man das Ganze connectet, oder ist das einfach auch generative Kunst, oder wenn man da jetzt 3D-Drucker, CNC-Fräsen, keine Ahnung, was noch irgendwie anbindet, oder, weil für mich klingt ja generative Kunst eher klassisch nach ganz klassischer Software, und was du ja auch ganz viel machst, ist dann irgendwie die Brücke in die, unter Anführungszeichen, reale Welt nach außen zu machen.
Ich glaube, so einen richtig coolen Begriff, der das jetzt direkt verbindet, gibt's nicht. Also was es gibt, wäre Digital Fabrication. Also wenn es um die reine Herstellung geht, da fallen dann alle Maschinen drunter, die sich halt so schön Computer steuern lassen. Ne? Also eben gerade CNC-Fräse, 3D-Drucker, Lasercutter, genau. Aber das ist dann die reine Herstellungsart. Aber ich glaube, so einen richtig coolen Begriff, der die beiden Sachen so zusammenführt, gibt's nicht. Sollte man vielleicht einfach mal etablieren. Irgendwie so Tangible Generative Art. Keine Ahnung.
Für mich tut sich da natürlich immer sofort die Frage auf, gerade wenn wir jetzt auch über diese ganze Digital Fabrication sprechen und die Maker-Szene, die da dranhängt. Wo würdest du dich denn da einordnen in diesen ganzen Szenen? Jetzt, du sagst selber, du bist Künstlerin, mittlerweile zumindest, was ich so gehört habe, aus deinen Interviews war das nicht immer so. Aber wo fängt denn die Maker-Szene an? Wo hört die auf? Wann ist was Kunst? Wenn ich mir jetzt mein 3D-Modell einfach daheim erzeuge und irgendwas damit mache, ist es schon Kunst? Brauche ich was Generatives? Wie blickst denn du auf die Sache und wo ordnest du dich selber in dem ganzen Spektrum eigentlich?
Das ist ehrlich gesagt alles voll schwierig. Also genau, ich stelle mich mittlerweile als Künstlerin vor. Ich fand das ganz lang ganz schwierig, weil ich mich sehr damit identifiziert habe, Informatik studiert zu haben. Ich war mir auch am Anfang sehr unsicher, ob ich das überhaupt kann. Bin ich geeignet dafür irgendwie? Kann ich programmieren? Irgendwie weiß ich nicht. Also ich habe mir da am Anfang vom Studium viel Gedanken darüber gemacht, ob ich das überhaupt kann und ob ich da gut genug für bin, was im Nachhinein irgendwie ein bisschen albern war, weil es liegt mir schon sehr, es macht mir sehr viel Spaß. Genau, und entsprechend habe ich mich da aber sehr viel mit identifiziert irgendwie. Und dann zu sagen, du bist Künstlerin, das sind ja, weiß ich nicht, das steht in meinem Kopf, war das so das andere Ende von einem Spektrum irgendwie, ich weiß nicht. Mittlerweile finde ich aber, es passt hervorragend zusammen. Ich sage sehr gerne Künstlerin, aber das habe ich halt auch nur gemacht, weil mich andere so genannt haben. Also ich habe mir nicht selber den Titel Künstlerin gegeben, weil ich das, genau, das war so eine Dissonanz bei mir irgendwie. Und mittlerweile finde ich, das passt gut. Und Maker oder Makerin passt da auch sehr gut rein. Und aber, boah, wo jetzt da die Grenzen liegen, was Kunst ist oder nicht, ist voll schwierig, weil ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich glaube, wenn jemand was von Thingiverse runterlädt, auf seinen 3D-Drucker schmeißt und druckt, dann ist das jetzt erstmal vielleicht noch keine Kunst, aber das kann es vielleicht halt auch sehr schnell werden. Keine Ahnung, vielleicht will man ja auch eine Aussage treffen. Vielleicht lädt man halt mal alle Sachen runter, die, weiß ich nicht, eine Schildkröte sind. Und guckt mal, wie sehen eigentlich alle Thingiverse-Schildkröten aus? Und dann kann das schon wieder eine ziemlich coole Reihe sein. Also ich glaube, das ist schwierig, hart abzugrenzen, was da Kunst ist und was nicht.
Und seit wann bist du jetzt Künstlerin?
Ich würde sagen, seit wahrscheinlich 2019, da hatte ich eine Solo-Ausstellung, die mir sehr unerwartet zugeflogen kam, sozusagen. Genau, und da wurde ich dann auch das erste Mal so richtig als Künstlerin von außen bezeichnet. Und genau, seitdem, dann gab es noch einen kleinen Prozess in mir, bis ich das so richtig ganz annehmen konnte. Und genau, seitdem würde ich sagen, bin ich Künstlerin.
Also ich habe ja auch mal kurz probiert, das in irgendwie, es gibt ja wahrscheinlich auch allgemeine Definitionen oder sowas, aber das ist, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig. Was ist Kunst? Und man kennt es ja selbst, wenn man in irgendeinem Museum steht, dass man dann oft sagt, ist das jetzt Kunst oder wie auch immer. Und es gibt ja scheinbar die Rezeptionstheorie, nennt sich das, was ja genau du erwähnt hast, sobald andere Leute sagen, dass es Kunst ist und sich dafür interessieren, ist es Kunst. Oder die andere Seite wäre die intentionsbasierte Definition. Das heißt, wenn du sagst, das ist Kunst, ist es eigentlich Kunst. Also es gibt ja keine wirkliche Definition. Aber ich kann das nachvollziehen. Natürlich, wenn man seinen eigenen Titel in irgendeiner Form ändern muss oder seine eigene Beschreibung, dass das natürlich ein großer Prozess ist. Aber du siehst dich immer noch als Informatikerin, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, genau. Also ich ehrlicherweise, ich stelle mich auch ein bisschen unterschiedlich vor, je nachdem, vor wem ich stehe oder um was es geht. Ne? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Vorträge eher darum halten soll, dass ich irgendwie vielleicht auch mal Jugendlichen Programmieren beibringen oder sowas ein bisschen, dann stelle ich mich vielleicht noch eher als Informatikerin vor. Und wenn es eher um das Thema Kunst geht, eher als Künstlerin. Also das schwankt vielleicht auch mal, aber ich sehe mich als beides und tatsächlich überwiegend Künstlerin momentan fast, weil das halt mehr, weiß auch nicht, trifft's meistens, vielleicht in den meisten Momenten mehr momentan.
Nur zur Einordnung, du machst das aktuell Vollzeit, oder?
Ja, richtig, genau.
Warum bist du keine klassische, hochbezahlte Programmiererin? Weil im Endeffekt mit deinem Master in Machine Learning und generative Kunst, also ich weiß ja nicht, gibt es für dich gerade eine bessere Zeit in der Industrie mit, weiß ich nicht, AI, KI und wie sie alle heißen? Also was treibt dich daran an, halt nicht, ich sag mal, im klassischen Angestelltenverhältnis oder das nächste Startup zu gründen mit dem neuesten, Big O-Modell, keine Ahnung, wie die da heißen.
Also ich bin da auch, glaube ich, ein bisschen reingewachsen in diese Art Selbstständigkeit. Und ich habe nach dem Studium eine Promotion, also eine an, ich Du hast ja schon gesagt, ich bin noch Doktorandin, aber ich hatte ursprünglich eine andere Promotion angefangen und war da irgendwie sehr unglücklich in der Art, wie das in diesem Institut ablief und habe da so nach einem guten Jahr hingeschmissen, ehrlicherweise einfach, und hatte dann sehr viel Zeit übrig, weil ich war nicht für die Forschung angestellt, sondern ich hatte eine reine Lehrestelle da praktisch, die mich finanziert hat. Und die war unabhängig von dieser Promotion. Deswegen konnte ich die Lehre einfach weitermachen, auch genau, wenn ich das Forschen dann eingestellt haben nach einem Jahr an der Stelle. Und da hatte ich halt dann im Sommer auf einmal auch sehr viel Zeit übrig und konnte da echt eintauchen in diese Generative Art Thematik, die mich da irgendwie gerade, da habe ich mich so ein bisschen festgefressen dran. Und ich habe das dann halt auch so über die Zeit gemerkt, dass mir das mich selber sehr glücklich macht, mich damit zu beschäftigen und meiner intrinsischen Motivation da nachzugeben. Ich habe aber andererseits halt eben auch gesehen, in diesem einen Jahr in einem Institut, wenn ich da von außen eine Aufgabe bekomme, die ich umsetzen soll, die mich vielleicht gar nicht so sehr interessiert, dann finde ich das sehr anstrengend und ermüdend und hatte da wenig Spaß dran. Ja, das klingt jetzt so blöd, ne? Weil es ist halt, so funktioniert halt Angestelltenverhältnis, ne? Ich bekomme halt eine Aufgabe, die ich dann halt auch umsetzen muss. Und ich habe aber halt gemerkt, dass ich selbstständig meine eigenen Sachen umsetzen kann und damit überleben kann. Und das war dann für mich praktisch die schönere Variante, als zu sagen, ich gehe in Angestelltenverhältnis, wo ich das nicht kann und von außen Aufgaben bekomme, die ich nicht machen möchte unbedingt.
Wie überlebst du denn gerade? Wie finanzierst du dich? Also wie zahlst du deine Miete gefühlt?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe mehrere Säulen. Ich mache einmal Vorträge und Workshops, dann kriegt man da irgendwie ein Honorar für zum Beispiel. Ich mache noch den klassischen KünstlerInnenweg und bewerbe mich auf Förderungen. Also es werden dann oft vom Land oder vom Bund oder manchmal auch von Firmen, das ist ein bisschen unterschiedlich, werden halt Kunstprojekte ausgeschrieben, wo man mit seiner Idee sich drauf bewerben kann. Mal macht man irgendwie Kooperationen mit anderen Künstlerkollektiven, wo irgendwie Budget da ist. Im Grunde eben auch, weil die sich auf irgendeine Förderung beworben haben und da irgendwie man gut mit reinpasst. Ich mache ein bisschen YouTube und ein bisschen Patreon, so die Online, wie sagt man, Influencer trifft es ja nicht, ich influence ja nicht so richtig, aber die Online-Content-Creator-Schiene praktisch, da kommt dann doch auch ein bisschen was rein. So sammelt sich das aus unterschiedlichen Säulen eigentlich zusammen.
Wie viel Zeit verwendest du, um so Bewerbungen oder Ausschreibungen da mitzumachen? Weil ich kenne es ja auch aus meiner Uni-Zeit noch, wo man ständig auf Fördergeld angewiesen ist, wo man schon sehr viel Zeit eigentlich in Anträge schreiben verbringt und ständig eigentlich, wenn man einen Antrag bekommen hat, ist man schon im Kopf wieder im nächsten Antrag, weil man wieder halt einfach das nächste Geld einwerben muss. Ich könnte mir vorstellen, dass es in deinem Fall wahrscheinlich noch schwieriger ist und weil man halt wirklich davon leben muss auch.
Ja, also ich glaube auch, das ist nicht unerheblich. Ich versuche halt oft, Projektausschreibungen zu finden, wo die Bewerbung nicht furchtbar schlimm aufwendig ist. Also es gibt halt echt welche, wo es richtig schlimm ist mit ellerlangen Ausarbeitungen schon am Anfang. Die versuche ich zu vermeiden eigentlich. Es ist aber auch manchmal so bei Künstlerausschreibungen, dass du praktisch nur eine sehr kleine Idee formulieren. Also da ist der Aufwand gar nicht so groß. Du musst nur eine sehr kleine, erstmal die Idee so ein bisschen anreißen, ein bisschen formulieren, denen schicken. Und wenn die dann sagen, ja, du bist jetzt in den Top 5 Ausgewählten, dann bezahlen wir dich dafür, das final groß auszuarbeiten und dann suchen wir uns daraus den letzten aus. Also das gibt's auch manchmal, wenn es so besonders große Projekte sind, dass so ein Zwischenschritt sogar bezahlt wird. Das finde ich ziemlich krass cool eigentlich, dass das geht. Und der andere große Trick ist halt tatsächlich, Künstlerkollektive zu haben, wo im Grunde jeder mal sich auf so eine Ausschreibung bewirbt, aber halt für die Gruppe praktisch. Und das heißt, ich schreibe einen, aber das Künstlerkollektiv hat sich aber auf 7 Sachen beworben oder sowas. Und dann verteilt sich natürlich die Last halt auch wieder stark. Sowas geht auch gut.
Und sind es dann so Förderprogramme, die speziell für digitale Kunst sind oder allgemein Kunst oder vielleicht sogar Informatikerförderungen, die in irgendeiner Form passend gerade sind oder die man breiter auslegen kann?
Genau, also das geht beides gut. Also es gibt direkt Kunstförderungen, manchmal, die direkt auf irgendwie Digitalthemen zugeschnitten sind. Jetzt gerade läuft zum Beispiel eine für KI und Kunst vom Bund, ist die, glaube ich, Bund Deutschland, ist die, glaube ich, ausgeschrieben. Genau, es gibt aber auch sowas wie den Prototype Fund, wo ich mich auch schon mehrfach beworben habe, die dann eigentlich eher eine Softwareförderung sind, aber thematisch passe ich halt vielleicht an der Stelle noch gut genug rein, um ein Projekt fördern zu lassen. Genau, das ist eine künstlerische Ausprägung hat oder so, genau.
Das Förderprogramm, was KI und Kunst heißt, das ist ja wie für dich gemacht, oder?
Ja, genau. Also da ist nur gemein, also, oder was heißt gemein, aber da darf man sich zum Beispiel auch nicht als Einzelperson bewerben. Also da durften sich auf jeden Fall, glaube ich, nur Gruppen oder Institutionen drauf bewerben.
Ja. Blicken eigentlich andere KünstlerInnen, so aus der klassischen KünstlerInnen-Szene irgendwie herab auf diese ganze Coding- und Informatik-Szene, die so sagen, ist ja keine echte Kunst und wir malen da und keine Ahnung, wir bauen irgendwas oder wir sind BildhauerInnen oder...
Also ich glaube schon, dass es das gibt. Ich habe es wenig selber an mir erlebt. Also mir hat das jetzt selten jemand irgendwie direkt gesagt. Aber ich hatte tatsächlich einen krassen Moment. Ich hatte im Museum Ulm dann eben eine Solo-Ausstellung und habe da Führungen durch meine Ausstellung gegeben praktisch. Und hatte dann einen Herrn da, der ist da irgendwie, weiß ich nicht, mit ein, zwei Stunden Anfahrtszeit gekommen und hat dann eigentlich 40 Minuten lang meine Führung nur gehackelt. Also permanent, eigentlich, das ist doch keine Kunst, wieso ist das hier, wieso machen sie das, das ist ja furchtbar. Das war total absurd. Also das gibt's schon, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen wird das eigentlich schon anerkannt und es gibt ja auch ganze Museen, die sich dann auf digitale Themen fokussieren oder so. Ich glaube, eigentlich wird das im Durchschnitt schon gut anerkannt, würde ich sagen.
Und dem alten Herrn hast du dann den Funky Finger in die Hände gedrückt?
Den gab es da noch nicht. Aber ja, wäre gut gewesen. Mann, der war hart. Also den fand ich schon echt grenzwertig.
Aber ich meine, der Begriff Kunst ist ja auch sehr weit, ich sag mal, dehnbar. Ne? Also ich meine, wenn ich teilweise sehe, dass irgendwelche Leute, und jetzt tue ich der Kunst auch was Ungerechtes, irgendeine Banane an die Wand kleben, ja, mit so Gaffertape und das als Kunst bezeichnen, sage ich, okay, oder die Tage habe ich auf Instagram so ein Meme gesehen, da ist jemand durch so eine Kunstausstellung und ist gestolpert, hat seinen Schuh da liegen lassen und auf einmal stellen sich Leute um den Schuh, ja, also steht da in dem Raum nur ein Schuh. Kunst ist halt, was du draus machst, glaube ich. Aber du sagtest gerade, du fühlst dich nicht als Influencerin, aber du machst ja schon irgendwie sehr viel Marketing, ja, du hast einen großen YouTube-Kanal, du bist gefühlt, also wenn ich nach dir google, ja, dann finde ich auch auf Seite 3, da wo man eigentlich Leichen versteckt, auch noch was. Ja. Und du machst ja schon viel, du sprichst sehr viel über deine Projekte. Und da frage ich mich halt, okay, hilft dir das, dass du diesen Track Record aufbaust und deine Projekte vorstellst? Und also, hilft dir das eigentlich dann bei der Finanzierung des nächsten Projektes? Natürlich, wenn du dann jetzt private Auftraggeber hast, vielleicht, ja, die sind dann über sowas aufmerksam geworden, aber interessiert jetzt die Kunststiftung des Bundes sich dafür zum Beispiel, dass du jetzt keine neue Künstlerin bist, sondern das schon ein paar Jahre machst?
Das ist eine gute Frage. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wie du sagst, ne, wenn das jetzt irgendwie jemand privat, also was heißt privat, aber wenn, ich glaube, es kommt darauf an, wie die Jury funktioniert oder was das Ziel ist. Also ich habe sicher schon einige Gigs sozusagen bekommen, weil ich irgendwo einen coolen Vortrag hatte und der dann irgendwie ein bisschen Werbung für mich war. Also ich mache ja Werbung für mich dann im Grunde. Ich bewerbe ja mich selber sozusagen, genau. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt so beim Bund oder so krass groß bewirbt, glaube ich, also denen ist es egal, ob ich einen YouTube-Kanal habe, glaube ich. Ich glaube, da ist es dann oft interessant, dass so die klassische, wie soll ich sagen, KünstlerInnen-Vita. Also ich habe mich auch mal auf eine Ausschreibung beworben. Da musste man halt auch echt so einen Lebenslauf und so ein Portfolio gedruckt per Post hinschicken. Und dann habe ich denen auch geschrieben, hast du gemeint, Leute, ich weiß nicht wie, also es macht null Sinn bei mir. Ich meine, klar kann ich ein paar Sachen ausdrucken, aber es macht null Sinn. Es macht absolut keinen Sinn. Warum muss ich euch das gedruckt? Ja, das ist halt unser Verfahren. Keine Ahnung. Also ich glaube, manchmal trifft man da auch noch so auf Steinzeitbürokratie. Und dann ist es halt echt eine Frage, was will die Jury sehen und wie möchten die arbeiten? Und vielleicht wollen die halt die klassische Künstler-Vita mit, wie viele Solo-Ausstellungen hat es schon gegeben, wie viele andere internationale Ausstellungen hat es schon gegeben und welchen Preis hat man gewonnen? Und dann gucken die sich das an und dann entscheiden die danach. Gibt es sicher auch.
Aber du siehst das jetzt nicht als wirklich als Marketing-Channel oder sowas?
Nein, also ja und nein. Also ich sehe schon, dass es mir Vorteile bringt. Und ich meine, wenn ich mich nicht bewirb, macht es ja niemand anderes. Also ich muss ja für mich sprechen irgendwie. Aber das ist, glaube ich, nur die eine Hälfte, warum ich das mache. Also ich möchte auch eigentlich schon gerne Wissen weitergeben. Also auf meinen YouTube-Videos versuche ich, auch wenn ich das gerade echt nicht häufig mache, aber ich versuche halt schon auch Projekte so ein bisschen zu dokumentieren, dass man halt ein bisschen was vom Entstehungsprozess sieht oder irgendwie, ne, irgendwie Fragen, die andere haben könnten, da vielleicht schon drin beantwortet werden. Also ich verweise dann halt auch immer gerne auf ein Video, wenn jemand fragt, hey, cooles Projekt, gibt's da Infos? Hier, guck mal, da habe ich eine Videodoku, kannst du dir angucken. Also das ist dann die andere Hälfte, glaube ich, warum ich das interessant finde, ja.
Und machst du das dann gern, vor der Kamera zu stehen?
Ich stehe gern vor der Kamera, aber es kommt auf die Situation an. Also diese YouTuber, ich stehe mitten in einer Menschenmenge und quatsche in meine eigene Kamera, finde ich schon schlimm. Aber an sich vor Kameras stehen, mache ich schon gern. Und ich schneide auch eigentlich ganz gern Videos. Ich bin jetzt nicht so super gut drin, aber fand ich eigentlich schon immer cool. Ich hatte auch als Kind so ein, kennt ihr die noch, diese DV-Kassetten, diese kleinen Videotapes? Damit habe ich angefangen. Hat ewig gebraucht, die irgendwie auf den PC rüberzuziehen zum Schneiden damals. Aber die waren cool. Da hatte ich einen Camcorder, fand ich als Kind schon witzig.
Ich habe ja zuerst schon die Funky Fingers kurz erwähnt. Es werden jetzt die meisten keine Ahnung haben, was damit gemeint war für den alten Herrn in der Ausstellung, der dich da angepflegelt hat. Kannst du das mal kurz erklären? Weil das war ja auch sehr öffentlichkeitswirksam eigentlich. Also keine Ahnung, ob das so geplant war, aber scheinbar hast du ein gutes Händchen dafür.
Also ursprünglich entstanden ist das während Corona. Da wurden also ja für viele selbstständige Sparten dann so Hilfsgelder ausgeschrieben, genau, um die Leute halt irgendwie über diese Lockdown-Zeit zu retten. Und da ist natürlich auch vielen KünstlerInnen Geld flöten gegangen. Mir ehrlicherweise muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so, weil ich arbeite halt digital und ich hatte da meine Ausstellung, war gerade vorbei, als der Lockdown angefangen hat. Also mich hat es ehrlicherweise auch einfach nicht so sehr erwischt irgendwie in dem Moment. Und ich habe aber halt beobachtet, wie so Künstlerhilfen ausgeschrieben wurden. Die wurden zum Teil halt richtig, richtig scheiße ausgeschrieben, muss man so sagen. Also in der Art, wie die Regelungen festgelegt wurden, sind halt einfach ganz viele Leute rausgefallen. Es ist einfach nicht mit Künstlerinnen entstanden, sondern irgendjemand hat halt gesagt, ja, da muss man jetzt eine Hilfe machen, das formulieren wir irgendwie, passt schon. Also zum Beispiel musstest du halt x Jahre voll selbstständig sein und durftest auch gar kein Anstellungsverhältnis haben. Und das ist halt echt der Knackpunkt, weil ich kenne halt ganz viele, weiß ich nicht, MusikerInnen zum Beispiel, die haben noch so einen ganz kleinen Nebenjob an der Musikschule, ne, weil das halt auch so ein Basiseinkommen bringt. Also das haben super viele und das hat die ganzen Leute sofort aus diesen ganzen Hilfen rausgekillt. Also echt bescheuert. Naja, und dann wurde mal eine ausgeschrieben, die war richtig gut formuliert. Na, für junge KünstlerInnen, du musstest auch nicht mal, also der Nachweis, dass du KünstlerIn bist, war nicht so drastisch, wie es sonst oft ist. Du konntest kleine Nebenjobs haben, bla bla. Also war richtig gut ausgeschrieben. Dann hat der bayerische Minister für Wissenschaft und Kunst da sich den Applaus eingeheimst und dann ist einfach ein Dreivierteljahr lang nichts passiert. Und dann war ich schon sauer, weil mein Dreivierteljahr ist halt ein Dreivierteljahr irgendwie mit viel Lockdown und die Leute irgendwie rotieren alle. Das fand ich frech, genau. Und da kamen diese Funky Fingers her. Also das ist praktisch, sind durch einen Algorithmus erzeugte generative kleine Stinkefingerbildchen, könnte man sagen. Die habe ich dann als Sticker gedruckt, als unique Sticker. Jeder kleine Sticker ist ein Unikat gewesen, mit einem schönen selber produziert. Und ich habe die dann ein bisschen verteilt. Genau, das ging so ein bisschen durch die Lokalmedien. Und dann nach diesem Dreivierteljahr kam irgendwann die E-Mail mit, ja, übrigens, ne, diese Förderung, die ist jetzt auf einmal ein Stipendium. Okay, warum auch immer. Man darf sich jetzt drauf bewerben. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich einen Anruf bekommen mit, ja, Frau Wieluch, Sie wurden jetzt als eine von 10 Personen ausgewählt, weil man musste dann so eine Projektidee beschreiben auf einmal, statt dass es einfach eine Corona-Hilfe war. Okay, Ihr Projekt ist ja so toll, Sie müssen da jetzt ein bisschen Händeschütteln kommen nach München beim Minister. Da dachte ich so, oh nein, jetzt haben die mich ausgesucht. Ich, der den ganzen Terz vorher gemacht hat. Und die wussten das aber, glaube ich, auch einfach nicht. Naja, dann musste ich da hingehen. Mein Plan war auch eigentlich, ganz viel Sticker mitzubringen und an die Medienpresse zu verteilen. Hatte so kleine Flyer gemacht und so. Und stellte sich dann aber raus, dass halt auch einfach echt nur die Hauspresse da war. Es war niemand da. Es waren diese 10 Künstler, eine Moderatorin und der Herr Minister. Und das war's dann. Es war sehr bitter.
Hat der Minister wenigstens einen Finger bekommen?
Ich hatte das noch irgendwie versucht und es hat sich dann nicht gut ergeben und es gibt ein Foto, wo ich es im Saal hochhalte, naja, aber ja. Also auch mein offizielles Foto, wo ich diese blöde Urkunde kriege, da habe ich es mit in der Hand, aber es ist, naja.
Schön dem Minister so einen Mittelfinger geben, auch schön. Aber wenn wir über die Kombination von Software und Hardware sprechen, dann stelle ich mir natürlich immer die Frage, okay, man braucht ja sehr viel, ne? Ein 3D-Drucker, CNC-Fräse und so weiter. Und also die Rüstzeit oder die Rüstkapazität, wie nennt man das in der Wirtschaft, ist schon sehr hoch. Und da frage ich mich natürlich auch, kann man das nicht einfach alles mit einer Pucksäge machen? Ne? Die kann man schön im Baumarkt kaufen kann. Und da bin ich über ein Projekt gestoßen, was, glaube ich, nicht ganz mit der Pucksäge machbar ist oder vielleicht doch, wenn man zu viel Zeit hat. Und zwar ist das ein Stuhl, den du generativ erzeugt hast, unter dem Namen Gen Chair. Kannst du uns mal erzählen, was das für ein Stuhl ist, beziehungsweise was da vor sich ging?
Ja, das war ein spannendes Projekt, bei dem ich mich massiv selbst überschätzt habe.
Wegen der Bucksäge, oder?
Ja, so ungefähr. Also, oh Gott. Naja, also die Idee war folgende. Ich wollte mir einen schönen Gartenstuhl fräsen mit einer, ich hatte mir davor mit meinem Freund zusammen so eine, aus so einem Kit, so eine CNC-Fräse zusammengeschustert. Die hat ganz okay funktioniert. Dann dachte ich mir, naja, da fräsen wir einen coolen Gartenstuhl draus. Der soll aber ein tolles Muster haben. Der soll schon irgendwie besonders schick aussehen. Und ich bin über ein Paper gestolpert, das beschreibt, wie man Adernwachstum in Blättern simulieren kann. Klingt jetzt erstmal irgendwie ganz aufwendig. In Wahrheit ist das irgendwie total simpel. Aber ihr kennt es, ne? Wenn man so im Herbst spazieren geht und man kommt an so vertrockneten Blättern vorbei und es bleibt nur noch dieses Gerippel von dem Blatt stehen. Also man sieht halt echt nur noch die Adern eben. Ich mag die Struktur, die da entsteht, echt gerne, das sieht cool aus. Dann habe ich das halt irgendwie nochmal nachimplementiert und das in so einem Quadrat wachsen lassen, praktisch diese Simulation. Und das ist dann die Stuhlrückenlehne und die Sitzfläche. Ist also ein Mustergeflecht mit sehr viel Abbiegungen, einer sehr großen Oberfläche. Und ja, also große Oberfläche ist dann schon das Stichwort. Das reine Fräsen hat ewig gedauert. Also ich glaube, für die Rückenlehne an sich war die Fräszeit, waren irgendwie, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, 6-7 Stunden oder so. Klingt ja nicht so schlimm, macht ja die Maschine, aber jetzt ist das so eine Eigenbau-CNC-Fräse, die man nicht alleine lassen kann und wo die keine automatische Absaugung hat. Das heißt, du stehst halt da 7 Stunden dabei und guckst, dass das Ding nicht abbrennt. Das hat ewig gedauert. Das mal 2 und dann noch 2 bisschen Füßchen unten ausgefräst. Und dann stellt sich natürlich zum Schluss auch noch raus, naja, die CNC-Fräse hat schon einen guten Job gemacht, aber naja, es ist halt roh aus Holz gefräst. So ein bisschen abschleifen sollte man das schon noch. Und jetzt hat es halt lauter winzige Winkel. Und dann saß ich da halt irgendwie nochmal 2 Tage mit ganz dünnen Schleifpapierstreifen und habe versucht, irgendwie alle Holzspäne-Ecken nochmal irgendwie nutzbar zu machen. Das ist ein sehr schicker Stuhl geworden. Er lebt leider nicht mehr. Der hat meinen letzten Umzug leider nicht überlebt. Aber er stand wenigstens schon im Museum.
Aber ich habe mir das Projekt angesehen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist, du hattest eine dünne Holzplatte, die hast du gefräst und davon hast du mehrere Holzplatten gefräst und dann aufeinander geleimt. Ist das korrekt?
Also ja und nein, die sind schon verleimt, die Platten. Das sind diese typischen Multiplex-Platten aus dem Baumarkt. Genau, die sind schon, die haben schon so Leimschichten. Genau, und da habe ich praktisch 4 Teile gefräst. Also Sitzfläche, Rückenlehne, die beiden Fußstücke sozusagen. Genau, und das wird verleimt. Genau, und dann gibt es einen Stuhl.
Und dann hattest du das Problem, dass die Adern so dünn waren, als du dich draufgesetzt hast, dass sogar die Sitzfläche teilweise gebrochen ist, oder?
Genau, vorne ist ein Stück gebrochen und ich hatte auch ursprünglich mal gedacht, dass ich die Fußstücke aus diesem Muster wachsen lasse. Und das habe ich einmal probiert und es war so fragil, dass ich es direkt auch gelassen habe, weil das hätte nie überlebt irgendwie. Genau, und ein Stück ist gebrochen. Ja, tatsächlich, das stimmt. Eine Ecke hat es nicht gepackt.
Und wie kam das Kunststück oder den Stuhl, ich weiß nicht, wie du es selbst bezeichnest, dann jetzt ins Museum?
Da gab es eine Ausschreibung bei mir an der Uni für den Förderpreis Junge Ulmer Kunst. Das ist so ein lokaler Kunstpreis, der wird alle 2 Jahre in unterschiedlichen Sparten vergeben. Und genau, da hatte ich mich eben gerade angefangen, mit generativer Kunst so mehr zu beschäftigen. Dann meinte ein Kumpel, stupste mich so im Flur und meinte, ja, guck mal, da kannst du dich doch bewerben mit deinen Sachen. Und ich dachte noch, na, das sieht doch eh keiner als Kunst an, was ich mache. Und dann, wie es da manchmal so läuft, und an einem Abend irgendwie Fernseh gucken, war mir dann doch langweilig. Dann habe ich so ein PDF zusammengeschustert und denen geschickt, um dann mal wieder so einen netten Anruf zu kriegen mit, guten Tag, Frau Wieloch, Sie haben jetzt hier diesen Preis gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Sie müssen jetzt dann aber eine Solo-Ausstellung machen. Genau, und der Stuhl war halt praktisch eben Teil dieser Bewerbung auf diesen Preis.
Was genau ist eine Solo-Ausstellung?
Also eine Solo-Ausstellung sagt eigentlich nur, dass es eine reine Ausstellung mit einem Künstler ist. Also es dreht sich um die Werke dieses einen Künstlers oder dieser einen Künstlerin. Und das ist halt immer etwas prestigeträchtiger, ne? Weil da liegt ja der Fokus dann auf dir in dem Fall irgendwie.
Aber hast du dann neue Sachen gemacht oder hast du dann irgendwie alle deine bisherigen Kunstwerke da ausgestellt oder?
Genau, da hatte ich alles, was ich zu dem Zeitpunkt mal gemacht hatte, ausgestellt, genau.
Okay, cool. Und wie lange dauert sowas dann, wenn man so eine Solo-Ausstellung gewinnt in dem Fall?
Ich meine, dass die 4 Monate lang aufgebaut war.
Oh, sehr cool.
Nicht ganz, so um den Dreh zumindest. Mhm. So, vielleicht waren es 5, aber es müsste genauso um den Dreh waren das ja. Ich meine so, November bis Februar war das, glaube ich.
Und wir nehmen jetzt Anfang März auf. Das bedeutet, der Frühling steht vor der Tür. Wer also jetzt gerade noch einen Gartenstuhl sich selbst fräsen möchte, dann gibt es die SVGs auf der Webseite zum Download, habe ich gesehen. Sehr schön. Meine nächste Frage ist jetzt, wo kriege ich jetzt eine Eigenbau-CNC-Fräse her? Aber das ist dann die nächste Thematik. Aber ich glaube, da kann man im Hackerspace oder Makerspace seiner Wahl vielleicht mal, weiß ich nicht, 14 Stunden, 21 Stunden ein bisschen fräsen.
Bekommst du eigentlich so Anfragen irgendwie, dass jemand gerne solche Stühle hätte, irgendwie professionell hergestellt oder so? Oder ist das dann auch, was man üblicherweise nicht macht, weil es Einzelstücke bleiben sollen? Oder wie siehst du das?
Ich bekomme ab und zu Anfragen, aber ich muss dann meistens weiterverweisen, weil ich fände es voll geil, wenn die jemand repliziert. Also das fände ich das Allerbeste, ehrlicherweise. Es muss gar kein Einzelstück bleiben. Aber ich will mir halt persönlich nicht nochmal den Stress geben, irgendwie da 20 Stunden zu fräsen. So viel Spaß hatte ich dann am reinen Fräsprozess auch nicht. Und genau, deswegen gebe ich dann halt lieber so was her wie die Dateien. Stell die einfach online und sag, hey, wenn du das geil findest und du kriegst es irgendwie hin, hast eine Fräse oder willst das irgendjemand geben, der dir das ausfräst, dann bitteschön, bau dir deinen eigenen. Das mache ich dann ganz gern. Aber genau, also der Zeitaufwand, einen neuen zu machen, wäre halt so riesig. Den müsste man den Stuhl ja auch für absurde Preise verkaufen, die ja dann auch ehrlicherweise einfach keiner zahlen will.
Auch Kunstliebhaber. Also da würde ich mir jetzt erstmal gar nicht so negativ drüber nachdenken, denn es gibt Leute, die zahlen für Kunst sehr, sehr viel Geld. Ja? Also es ist ja das, was der Markt hergibt, von daher.
Ist auch wahr, ja.
Ja, man könnte ihn ja auch professionell herstellen lassen, dann mit einer professionellen CNC-Fräse oder sowas.
Dann sind es auch sicher nicht 20 Stunden.
Ja, hoffentlich, ja.
Wenn wir mal auf das Thema industrielle Fertigung und eingehen, da gehen wir dann in meinem Kopf zumindest sehr schnell in den Bereich Massenfertigung. Und da gab es nämlich ein Projekt, was du, glaube ich, generative PCBs nanntest. PCBs sind, und jetzt kommt der Hardware-Noob, das sind die Platinen, richtig? Also das PCBs sind eigentlich die Boards, die man selbst designt und dann zum Ätzen gibt, wenn man, weiß ich nicht, irgendwas an Arduino klatschen möchte, so ein Arduino-Head oder Raspberry Pi-Head oder ähnliches, richtig?
Ja, genau. Ist einfach die Platine. Genau, ich wollte mir vor ein paar Jahren einfach mal beibringen, wie man eigentlich so eine Platine entwirft. Es war nie so richtig Teil meines Studiums, also stimmt nicht ganz. Ich hatte da mit einem Kumpel mal eine Platine geätzt im Keller der Uni, so ganz, was heißt altmodisch, aber halt so ganz traditionell praktisch. Aber so richtig Plan davon, was ich da gerade tue, hatte ich irgendwie nicht, vor allem was diesen Entwurfsprozess angeht, da war ich damals gar nicht so beteiligt. Ich wollte es immer mal lernen, so wie machen das Leute? Und die in der Maker-Community ist das ja auch echt gängig mittlerweile zu sagen, ne, ich entwerf mir da eine eigene Platine für dieses Projekt und es ist alles mittlerweile echt billig herstellbar und schon abgefahren. Genau, und mein Gedanke war dann, ich mache ein kleines Projekt, ganz simpel, es soll wie eine Mini-Tastatur sein mit drei Knöpfen praktisch. Ich soll die am PC anstecken können und dann kann ich die Knöpfe halt mit irgendwas belegen, was weiß ich, lauter, leise, mute, unmute oder sowas. Nachdem ich aber so viel generative Sachen mache, dachte ich mir, naja, das geht ja noch cooler, da machen wir eine schicke Platine draußen. Habe ich ein kleines Programm geschrieben, was drei Planetenmuster erstellen kann, also drei sehr abstrakte Planeten und noch ein bisschen Swirls, außenrum eine kleine Rakete und bla. Und diese Planeten, die wurden dann zu kapazitiven Touchbuttons. Also ich habe keine physische Taste mehr, wie auf der Tastatur, sondern es geht nur darum, man kann die berühren und das wird einfach schon registriert als wie soll ich sagen, als Tastendruck sozusagen. Genau.
Das bedeutet aber auch, dass du eigentlich die Platine raw exposen musst. Also du kannst ja jetzt kein Gehäuse mehr drum bauen, weil sonst kannst du ja die Planeten nicht mehr drücken, oder?
Ja, genau. Also die muss irgendwie sichtbar bleiben. Also ursprünglich dachte ich, ich mache so nach unten noch so ein Gehäuse dran. Vielleicht habe ich ehrlicherweise am Ende auch nie gemacht. Aber hätte man machen können, genau. Ja.
Und dann musste ich einmal stark lachen, weil ich bin nämlich auf deinem YouTube-Kanal ein bisschen versunken und da kam ich über dieses Projekt, dass du sagst, ja, PCBs sind eigentlich total doof, generativ herzustellen, denn PCBs werden günstiger, desto mehr du bestellst. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dir, was du da machen möchtest, weil die sind ja dann nicht mehr unique.
Ja, genau. Also das ist der krasse Widerspruch. Und ich habe dann irgendwie versucht, so eine Mittellösung zu finden. Und ich habe dann immer pro Variante 10 herstellen und bestücken lassen. Und was mir auch noch geholfen hat, ist der Teil, wo die Elektrokomponenten liegen praktisch. Der ist sehr fokussiert an einem Ende und der bleibt auch gleich. Das heißt, im Herstellungsprozess, ne, es gibt dann immer so ein Stencil, also es gibt so eine kleine Metallplatte, bei denen Eckchen ausgeschnitten werden, wo die diese Lötpaste drüber ziehen. Also wie beim Siebdruck, ne? Da wird das einmal so drüber gerakelt. Die kann dann gleich bleiben bei allen. Das heißt, man muss nicht auch noch für jede Platine da eine neue machen, sondern man konnte die für alle benutzen. Genau, das hat den Preis dann ein bisschen besser gemacht zumindest, genau.
Wenn ich das richtig sehe, probierst du ja möglichst unique pro Einheit, pro Stück zu sein. Und es gibt ja ein anderes Projekt bei dir, Tap4Art, wo vielleicht die Produktion billiger war, weil du NFC-Chips verwendet hast, aber trotzdem Uniqueness bei jedem Stück eigentlich gehabt hast. Ich weiß nicht, ob das der Hintergrund war von dem Projekt, dass du das erreichen wolltest, aber kannst du da mal erklären, was du dort gemacht hast?
Ja, gerne. Also genau, also Uniqueness war auf jeden Fall ein Ziel. Also das sind Sticker, ich habe hier auch gerade, ich meine, ihr kennt die ja, ich habe auch welche hier tatsächlich, neben mir liegen gerade. Das sind quadratische Sticker, die sind so 5x5 cm groß ungefähr. In der Mitte steht sehr prominent Tap4Art drauf und mit einem kleinen Symbol, das so andeuten soll, dass man mit dem Handy diesen Sticker scannen kann. Und in dem Sticker versteckt sich eben so ein NFC-Tag, wie man die kennt von, ich weiß nicht, Eintrittssystemen vielleicht, von so Entry-Karten oder von Mobile Pay im Grunde auch mittlerweile am Handy, ist ja auch NFC. Genau, wenn man das mit dem Handy scannt, kommt man auf eine Webseite und auf der Webseite wird ein sehr geometrisches kleines Bild erzeugt. Wenn das sich jemand angucken will, können wir auch eigentlich gerne einen Link da lassen, dann kann man da mal selber drauf drücken und das mal ausprobieren oder so. Natürlich. Und der Witz ist praktisch, jeder NFC-Sticker, der hat ja eine ID, das heißt, der ist identifizierbar. Und diese ID, die nehme ich als Randomness Seed für die Farben und für den Teil der Anordnung, für so Größenanordnungen praktisch. Deswegen macht jeder Sticker, erzeugt eigene Bilder, die anders aussehen. Jeder hat seine eigenen Farben und sowas. Und was ich nämlich auch kürzlich gelernt hatte, diese NFC-Tags, die können selber mitzählen, wie oft sie schon ausgelesen wurden. Das war mir auch völlig neu, dass das ein Feature ist. Ich wusste das gar nicht.
Die speichern das intern ab. Also du hast keinen zentralen Server, der das irgendwie Richtig. Mitzählt, sondern wirklich der Tag selbst.
Ja, genau. Also der Tag selbst kann das mitzählen. Man muss das aktivieren, aber dann muss man halt irgendwie die App des Herstellers nehmen zum Beschreiben. Dann gibt's da so ein Häkchen, das man setzen kann und dann zählt der brav mit. Das ist cool. Und genau, die Zahl kann ich eben auch als zweiten Seed benutzen und dann damit eben immer noch mal so ein bisschen mehr Randomness reinbringen. Also deswegen macht jetzt jeder Sticker seine farblich, visuell eigene Reihe an Bildern. Und jeder Scan erzeugt eben ein neues Bild in dieser Reihe. Und genau, wenn man das dann eben mit dem Handy ausliest, dann kann man sich diese Reihe angucken, die bisher erzeugt wurde. Im Grunde läuft das alles lokal. Die ID und dieser Counter, die werden beim Scannen in die URL mitgemirrored. Das heißt, die sind einfach ein Get-Parameter, wo dann oben die ID und die Nummer drin steht. Von da hole ich mir die ab und erzeugt dann, also von da werden die Bilder erzeugt. So läuft das.
Und diese Sticker, wo sind diese Sticker?
Genau, also die Sticker, ich verteile die Street-Art-mäßig ganz fleißig. Wer unbedingt welche haben will, kann auch mal auf der Webseite vorbeigucken. Ich habe die in einem Shop gerade noch drin. Und es gibt halt ein kleines Manko, da habe ich ein bisschen zu spät geschalten. Die Idee war ja schon, dass die Street-Art werden. Also ich kann die halt überall einfach irgendwo hinkleben. Das Problem an den NFC-Tags ist, wenn die nahe an Metall sind, sind die nicht mehr auslesbar. Das heißt, so auf Straßenschildern, auf die Laterne kleben ist nicht. Es gibt eigene Sticker, die haben dann so eine Ferritschicht, dann geht es wieder, aber die sind massiv viel teurer leider. Genau, deswegen lassen die sich, die ich jetzt gerade bisher gemacht habe, leider nicht auf Metall kleben.
Was kostet denn so ein Sticker eigentlich so in auch wenn man große Abnahmemengen abnimmt? Du bedruckst die ja auch noch mit deinem...
Ja, genau. Also ich habe so eine Riesenrolle. Ich habe jetzt 1000 Stück gekauft und da bin ich, glaube ich, bei 25 Cent pro Stück ungefähr. Und zwischen 20 und 25 Cent.
Aber die sind schon bedruckt oder du bedruckst die dann?
Nee, also das ist der reine Tag sozusagen, den ich innen... Also okay. Der reine Tagger-Sticker sozusagen, den ich innen reinlege. Genau, ich druck dann selber nochmal das Sticker-Cover praktisch und die kriegen dann noch so eine UV-Schutzfolierung obendrauf, damit die, ja... Nicht gleich sterben, wenn man sie zweimal anfasst oder schräg anguckt oder Wasser drauf kommt oder so.
Und wie viele Sticker hast du da jetzt schon in Umlauf gebracht?
Das müssten irgendwie zwischen 500 und 600 sein. Also ich hatte davor eine 500er-Rolle, die habe ich leer gemacht und dann waren es noch so ein paar Teststücke. Also genau, irgendwo zwischen 500 und 600 müssten wir gerade sein.
Das bedeutet aber auch, du kannst sie jetzt nicht auf eine Laterne kleben, sondern das muss halt schon irgendwie ein anderer Untergrund sein. Das bedeutet, ich kann die jetzt auch nicht auf mein MacBook kleben, weil MacBook hat ja auch ein Alu-Gehäuse. Also das funktioniert dann auch nicht, richtig?
Richtig, das funktioniert leider gerade nicht. Also was ich mittlerweile noch besorgt habe, sind so Sticker, Teile, die man unten drunter kleben kann. Das ist eben auch gerade diese Ferritschicht, die das wieder auslesbar macht. Die gibt es auch einzeln. Da habe ich ein paar. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, ich will welche haben, aber ich muss die unbedingt auf Metall kleben, dann kann ich da welche mitschicken. Das ist kein Problem. Aber es ist leider, Ferrit ist so ein komisches Material, was absurd teuer ist. Ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich ist es irgendwie crazy in der Herstellung. Keine Ahnung. Genau, aber die blanken Sticker gerade gehen leider weder auf dem MacBook noch direkt auf der Laterne.
Ja, ein bisschen traurig. Was ich aber schön finde als Analogie und jetzt nicht, weil du damit Probleme hast, sondern es ist schon so ein bisschen wie in der Softwareentwicklung, oder? Du versuchst etwas zu machen und du hast vorhin auch gesagt, du hast dich ein bisschen überschätzt und jetzt dann kommt immer so dieses kleine eine Problem. Ja, du hast ein NFC-Tag in einem Sticker, verflixt den Sticker, wo packt man das hin? In der Regel an eine Laterne, scheiße, kann ich da nicht mehr scannen. Wegen dem Metall. Oder bei dem Holzstuhl, verflixt, jetzt habe ich hier alles generiert und alle Kurven und jetzt muss ich die noch schleifen. Ne? Also das ist ja schon wirklich 1:1 wie in der Softwareentwicklung, sondern erst wenn du anfängst, die ganze Thematik zu machen, dann kommen dir diese Detailfragen, diese Probleme und ja, vielleicht musst du dann halt irgendwann nochmal alle drucken mit dieser, wie heißt das, Ferrit? Schicht?
Ja, genau. Mhm.
Weißt du, was dieses Ferrit eigentlich ist? Weil das muss ja irgendwie das Magnetfeld entkoppeln. Das ist ja, eigentlich ja, macht man das ja wieder mit Metall, oder?
Ja, genau. Also das ist, ich kann es leider, glaube ich, nicht so richtig gut erklären. Ich glaube, also ich versuche mal, dass Physiker werden mich hauen dafür. Aber es sind im Grunde kleine magnetisierte Eisenstückchen, die irgendwie in so ein Epoxid gebettet werden. Und ich glaube, das ist aber selber nicht magnetisch. Das habe ich auch schon mal ausprobiert, was mich irritiert hat, weil ich dachte, das wäre magnetisch dann vielleicht. Ist es nicht irgend sowas? Also es ist genau sehr funky Material und offensichtlich irgendwie aus Gründen unerfindlich teuer.
Okay, falls wir PhysikerInnen bei uns in der Community haben, bitte kommt vorbei und erklärt uns das mal, was das genau ist. Ich habe es auf die Schnelle nämlich mit Googlen auch nicht rausfinden können.
Eine Frage habe ich aber nochmal zum Tech-Stack, denn du machst ja ziemlich viele Bildergenerierung. Ne? Und das packst du dann in sehr wahrscheinlich SVGs oder ähnliches. Wie programmierst du das? Was steckt dahinter? Welchen Tech-Stack nutzt du? Welche Libraries?
Also der Tech-Stack hat sich über die Zeit ein bisschen geändert. Genau, da war es schon bei den Käfern. Am Anfang habe ich gerne Processing genommen oder P5.js ist praktisch die JavaScript-Variante davon. Processing ist so ein mittlerweile sehr altgediegenes, es ist ja nicht nur ein Framework, es ist eigentlich eine ganze Programmierumgebung mit IDE im Grunde, die sich so für die Creative Coding Szene etabliert hat. Das ist immer noch ziemlich geil, also soll jetzt gar nicht abwertend sein. Ist einfach sehr etabliert. Damit habe ich angefangen, um dann festzustellen, dass die Umgebung sich nicht so gut eignet, Vektorgrafiken zu erzeugen. Und ich interessiere mich halt schon sehr für Vektorgrafiken, gerade weil ich sage, ne, vielleicht landet es zum Schluss auf der CNC-Fräse oder im Lasercutter. Da hilft mir eine Pixelgrafik einfach nicht weiter. Und deswegen bin ich dann gewechselt zu Paper.js. Das ist eine JavaScript-Library, wer hätte es gedacht, die sich eben gerade auf Vektorgrafikerzeugung spezialisiert hat. Also wer schon mal Inkscape oder Illustrator oder sowas benutzt hat, im Grunde ist es das nur skriptbar. Also alle Funktionen, die man da so gängigerweise findet, kann ich da halt in Code ausführen und abbilden.
Paper.js, the Swiss Army Knife of Vector Graphic Scripting.
Wird auch immer noch weiterentwickelt, aber ist so ein, also stockt manchmal so ein bisschen, aber ist aktiv, hat eine aktive Community auf jeden Fall noch.
Die meisten Projekte von dir sind ja auch auf deinem GitHub-Profil zu finden und ich war natürlich in der Vorbereitung auch auf deinem GitHub-Profil und habe gesehen, da sind 58 Repositories in deinem GitHub-Profil und was man ja üblicherweise macht oder was üblicherweise der Fall ist, dass da ganz viele Forks und so weiter drin sind und was ich immer mache, um schnell festzustellen, wie viel Code eigentlich eine Person da published, ist dann zu filtern auf wirklich Sources, was sind eigene Repositories. Und die Zahl ist gleich geblieben bei dir. Also die 58 Repositories sind alle von dir. Machst du das immer so, dass du alles Open Source stellst und die ganzen Projekte immer public zur Verfügung hältst?
Also ich versuche das schon. Das ist mein Ziel, eigentlich alles Open Source zu haben. Ich muss aber gestehen, ich bin nicht so gut darin, gut zu dokumentieren. Also viele, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, wenn man so durchklickt, viele Repositories sind so ein bisschen, ich sag mal, verwaist im Sinne von, der Code ist da, aber sonst nicht so viel Info. Ich gebe mein Bestes, ich versuche mich zu bessern. Aber es ist mir schon wichtig, Code auch zu veröffentlichen und zwar auch möglichst mit Lizenzen, die die Nutzung, also eigentlich im Grunde jegliche Nutzung erlauben. Also ich habe so ein paar Sachen, wo ich auch noch keine richtige Lizenz dran habe, weil ich das immer, ich weiß nicht, ich finde Lizenzen immer so ein bisschen schwierig. Aber im Grunde möchte ich eigentlich, dass das jeder irgendwie davon lernen kann und eigentlich auch selber weiter benutzen kann, wenn er das möchte.
Aber ist das deine Art und Weise, wie du digitale Kunst archivierst, durch eine Open-Source-Lizenz zur Reproduktion und dann, ich sag mal, in der Hoffnung, dass GitHub nicht das nächste SourceForge wird?
Im Grunde schon. Also ich hoffe zumindest, dass es hilft. Also ich kenne halt auch andere MedienkünstlerInnen, die da eine ganz andere Schiene fahren. Die sagen zum Beispiel, na, mein Code ist meiner, den zeige ich gar niemanden, den veröffentliche ich vielleicht posthum oder sowas dann. Kann man auch machen, aber ich hoffe eigentlich schon, dass so besser erhalten bleibt oder auch, dass einfach mehr Leute was davon haben, weil irgendwie ich lebe ja von öffentlichen Mitteln und dann finde ich auch, dass das irgendwie wieder der Allgemeinheit zugeführt werden sollte. Und auch wenn, keine Ahnung, ne, kann ja auch mal sein, ich, aus welchen Gründen auch immer, meine Server, wo das irgendwie deployed ist, sind irgendwann nicht mehr online, dann kann es sich zumindest jemand anderes schnappen und wieder deployen irgendwo. Oder halt, weiß ich nicht, in 300 Jahren den Text dann nochmal so überarbeiten, dass es wieder auf dem Quantencomputer läuft oder so. Wer weiß.
Vielleicht sollte man mal ein Backup von GitHub auf irgendeinen Planeten oder so schießen. So als, ja. Da werden die immer so Mozart-Stücke und so ins Weltall geschossen. Vielleicht sollte man ein GitHub-Miro mal da irgendwie aufbauen.
Das wäre cool, ja.
Gibt's das eigentlich? Archive.org auf, also gibt es so ein GitHub-Backup? Also ich hoffe, dass GitHub selbst irgendwelche Backups hat. Aber ich meine, so Archive.org, die archivieren ja Internet-Webseiten. Oder und auch Bücher und ganz viele andere Sachen. Archivieren die eigentlich auch Source Code?
Gute Frage,
ja. Gute Frage. Bin ich mir auch nicht sicher. Aber wäre eigentlich ein guter Ort, was hinzulegen, auf jeden Fall, ja. Also stimmt eigentlich.
Ich habe gerade kürzlich gelesen, dass OpenAI scheinbar alle, oder ich glaube Copilot, alle Repositories, die kurz public waren, gecrawlt hat und auch verwendet, auch wenn du es im Nachhinein wieder private gesetzt hast. Und das scheinbar ein ziemliches Problem ist, dass sogar Microsoft interne Repositories, die versehentlich mal irgendwie 2 Stunden online waren, jetzt in Copilot verwendet werden.
Und wie sind die da rangekommen?
Ja, die ist ja GitHub, Copilot, crawled intern. Sobald irgendwie ein Repository public ist, wird das scheinbar gecrawled und intern verwendet als Training. Und das kann halt auch nur sehr kurz online sein.
Der Begriff Copilot, ich glaube, jede dritte Applikation heißt gerade Copilot. Deswegen, okay, du meinst GitHub Copilot.
Ich meine GitHub Copilot, ja. Können wir gerne verlinken, denn das ist gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, rausgekommen.
Aber Sabine, jetzt möchte ich auch selbst Sticker herstellen und jetzt möchte ich auch mir meinen eigenen Gartenstuhl fräsen oder vielleicht nicht Käfer generieren lassen, sondern Katzen. Welchen Tipp gibst du mir als wirklicher Kunstbanause, wie ich in der ganzen Thematik starten kann? Also was sagst du mir, welchen Tipp gibst du mir, dass ich loslegen kann?
Ich glaube, am besten ist es, mit der möglichst geringen Hürde loszulegen. Also wenn du jetzt schon, ihr seid ja alle auch Coder, das heißt, ihr habt ja schon irgendwie die Sprache eures Vertrauens, dann ist, glaube ich, der erste nächste Schritt, sich irgendwie da die passende Grafikumgebung oder Grafiklibrary rauszusuchen und einfach mal anzufangen. Es ist irgendwie so der Standardspruch, aber ich glaube, einfach mal anfangen und ausprobieren ist, glaube ich, das Allerbeste. Und ansonsten finde ich sehr schön als Ressource ist The Coding Train. Das ist Daniel Schiffman, der hat ewig lange YouTube, ja, Tutorials trifft's nicht, aber der pickt sich immer so kleine Themen, so kleine Creative Coding Themen raus und setzt die mal um. Und da kann man sich sehr viel Inspiration holen und Sachen abgucken. Das kann ich empfehlen. Und wenn man sagt, ich bin gar nicht auf so eine Sprache festgelegt, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich überhaupt, vielleicht programmiere ich noch gar nicht oder so, dann würde ich auch sagen, ist Processing und die Community rund um Processing hat ganz viele Ressourcen, auch mit sehr schönen Einstiegs-Workshops, also Online-Tutorials und Workshops, wo man sich mal einfach durchklicken kann und mal ausprobieren kann.
Und wenn man jetzt glaubt, man hat irgendwie was Kunstähnliches erschaffen oder man definiert es einfach selbst als Kunst, was ja offiziell dann auch Kunst ist, Wie kommt man in so eine Ausstellung? Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man da das quasi auf Next Level kommt? Wen kann man kontaktieren? Gibt es da Anlassstellen? Wie kommt man rein in diese Szene?
Ich glaube, da gibt es gar nicht. Das ist schwierig. Ich weiß es nämlich manchmal auch nicht, weil mir ist das immer so ein bisschen passiert. Aber ich glaube, was man machen kann, ist im Grunde, sich auf Wettbewerbe zu bewerben. Da gibt es halt oft welche, die explizit ausgeschrieben sind für Newcomer im Grunde. Also das kann man machen. Es gibt halt auch viel so Kunstmessen. Das finde ich oft irgendwie mal gar nicht so cool. Vielleicht habe ich auch einfach schlechte Erfahrungen mitgemacht, aber so Kunstmessen, reine Kunstmessen fand ich immer gar nicht so toll irgendwie. Oder ich weiß nicht, wenn hier also aus der Software-Ecke spricht auch nichts dagegen, einfach mal im Hackspace eine eigene kleine Vernissage abzuhalten. Irgendwie da sollen, wenn sich da 10 Leute finden, die irgendwie alle irgendwie mal was Cooles gebaut haben, einfach eine eigene Ausstellung machen, finde ich eigentlich noch viel geiler, glaube ich.
Aber ist das nicht eigentlich wie immer im Leben, so nach dem Motto, du machst was, kommunizierst das und irgendwann stößt da jemand drauf, der hat gesagt, cool, die Sabine, die brauchen wir in der Ausstellung hier. Also so nach dem Motto, dass es eher Zufall ist. Also ich meine, es gibt ja auch einen Artikel von einer recht bekannten Internetperson, die sagt, auf Deutsch sagt man, dass die Oberfläche deines eigenen Glückes, so nach dem Motto, dass du Glück doch beeinflussen kannst, denn umso mehr du über deine Arbeit kommunizierst, desto eher förderst du das Glück, dass andere Leute das sehen und dich dann ansprechen. Ja, wenn du alles nur in deinem stillen Kämmerlein machst, dann erhöhst du nicht deine Oberfläche des Glücks, wenn man so möchte. Kann ich auch unten in den Shownotes verlinken. Sehr interessanter Artikel, hört sich total tief an und poetisch und so weiter und so fort. Ist aber eigentlich nur das, was du machst, mach mal ein YouTube-Video raus, ja, gefühlt. Also YouTube ist vielleicht jetzt schon Königsklasse, weil auch Sabine, du machst das sehr, sehr gut. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich da in der Vorbereitung auch da irgendwie 2, 3, 4 Stunden in dem YouTube-Kanal verloren habe.
Also vielleicht für alle, die natürlich nicht in unserem Vorgespräch dabei waren, aber Andi hatte Sabine gerade ausgequetscht über ihr Tiny House, wie die Anschlüsse waren, wie das gebaut wurde, der Kran und so weiter. Kann man übrigens sehr viel auf YouTube auch nachschauen. Gleich wie das kleine Elektroauto, also Auto unter Anführungszeichen, es hat glaube ich nur 3 Räder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da hast du jetzt auch einige Videos dazu gemacht. Also Andi ist schon super großer Fan von deinem ganzen YouTube-Kanal, den verlinken wir natürlich auch noch.
Naja, also können wir das mal ganz kurz ausführen, warum, ja? Du musst ja, also erstens, ich war genauso baff wie Sabine in ihrem Video. Was zur Hölle ist ein CTL, ja? So, und für alle, die es nicht wüssten, ich habe es nachgeguckt, ein 3-räderiges Leichtfahrzeug mit Elektroantrieb für eine Person, das auch als Cabrio gefahren werden kann. Und warum sprechen wir darüber? Das war einer deiner letzten Projekte. Du hast ja so ein Ding besorgt und hast das wieder fit gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit Kunst zu tun hat oder ob du auf nur Bock drauf hattest, aber ich war jetzt schon Fan. Und laut Wikipedia fährt das Ding 57 bis 63 km/h. Im Video sagst du, weil du die Batterie geupgradet hast, fährt das Ding inzwischen 70 km/h. Und dann ist natürlich, als guter Deutscher fragt man sich, hä? Moment, das Ding hat eine Straßenzulassung, was ist denn da mit TÜV? Und in dem Video fährst du dann sogar noch zum TÜV und du hast das so beschrieben, als hatte der TÜV-Beamte gar keinen Plan, was der da vor sich sieht, oder?
Ja, im Grunde schon. Ich habe den überrumpelt. Also das war so ein Freitag früh erster TÜV-Termin, der war, glaube ich, schon eh in Wochenendstimmung und hat das Ding dann gesehen. Ihr müsst euch ein Foto angucken, man kann es sich schlecht beschreiben. Es ist so ein bisschen wie eine Badewanne mit Deckel drauf. Sieht ganz obskur aus, das Ding. Das habe ich ihm halt hingestellt und meinte so, habe ihm gar nichts gesagt, habe einfach nur gesagt, so, braucht TÜV. Und dann war er irgendwie sehr verunsichert und hat sich reingesetzt, ist einmal im Kreis gefahren, hat die Hupe gedrückt, hat gebremst, hat die Handbremse gezogen, geguckt, ob der Blinker geht und dann ist er ausgestiegen und hat doch, glaube ich, irgendwas zum Meckern gesucht. Dann hat er die Reifen gesehen. Das Ding stand halt 20 Jahre lang in der Garage davor irgendwie. Das waren halt noch die alten Reifen drauf. Ich meine, ja, aber die Reifen müssen neu, sonst passt es schon. Das hat irgendwie 5 Minuten gedauert und dann hatte ich eine TÜV-Plakette.
Vor allem dieses Ding ist erst in den 90ern, also, oder ich weiß nicht, wann deines Baujahr ist, aber es ist ja wirklich
old. Der ist ein 93er Baujahr, glaube ich. Genau, und erste Zulassung war 94. Ja, genau, der ist wirklich alt und der stand halt auch jetzt wirklich lang rum einfach, ja.
Aber das Video ist sehr, sehr schön, denn in dem Video zeigst du auch, wie du die alte Elektronik rausreißt und wie du jetzt mehr Platz in dem Ding hast unter dem Sitz und so weiter, weil die ganzen Elektronikteile natürlich deutlich kleiner wurden. Klar, jetzt vielleicht hast du noch ein Radio rausgerissen und so, was du dann jetzt vielleicht nicht mehr hast, alles gut. Aber solche Projekte machst du ja auch. Oder du hast hier ein Tiny House gekauft und was es dann für Möglichkeiten im Tiny House gibt und dann ein Jahr Resümee, was toll ist und was nicht toll ist und so.
Also du hast nicht nur ein Tiny House gekauft, du lebst auch darin.
Ja, korrekt, genau. Also mit meinem Partner, genau. Und man muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, es ist jetzt nicht dieses Bauwagen-Tiny House, es ist nicht ganz so winzig, schon ein bisschen größer. Es ist am großen Ende vom Tiny House-Spektrum, genau. Hervorragend, ich wohne drin, ich sitze hier gerade in meinem Mini-Büro, genau.
Aber was meine ursprüngliche Frage war, bevor Andi da jetzt ins Detail gegangen ist, was ja wirklich coole Projekte sind, startest du solche Projekte mit irgendeiner Intention? Oder startest du einfach mal los, ist irgendwie ein cooles Projekt, du machst YouTube-Videos und dann kommt irgendwer um die Ecke und macht vielleicht auch noch Kunst daraus oder so? Oder hast du da irgendwie Struktur? Oder wie findest du deine Ideen überhaupt? Oder planst du da irgendwas? Oder schießt du einfach drauf los?
Ich glaube, ich schieß viel drauf los. Also ich habe schon so eine Anfangsidee, über die man dann mal ein bisschen nachdenkt und sagt so, boah, sowas wäre ja mal cool. Und manchmal liegt die Idee dann auch irgendwie 3 Jahre in so einem Notizbuch rum, bis sich bestimmte Teile zusammenfügen. Und manchmal fehlt mir Wissen irgendwie, was, keine Ahnung. Also mit den Platinen zum Beispiel, da fehlt mir einfach ganz, hat mir ganz viel Wissen gefehlt und hat sich es eben ergeben, dass ich Leute auf einmal im Freundeskreis hatte, die ich da ganz viel fragen konnte dazu. Und dann hat, genau, und dann hat es auf einmal funktioniert. 3 Jahre vorher hätte ich das nicht machen können. Ich mir das wahrscheinlich nicht so richtig gut selber hätte aneignen können, das Wissen komplett. Aber ich schieße schon viel drauf los und guck mal, ob es funktioniert oder nicht. Und ich meine, es gibt auch Sachen, die dann einfach nicht klappen, die man dann halt wieder verwirft, weil man nach 2 Stunden programmieren oder rumprobieren merkt, so, ah nee, irgendwie, die Idee war nett, aber es wird nichts mehr.
Was ist denn so die Ratio von Projekten, die du anfängst und dann wegschmeißt?
Boah, schwierig zu sagen. Also ich glaube, so im sehr frühen Stadium schmeiße ich wahrscheinlich schon viel weg, aber da ist es halt echt noch oft so reine Konzeption. So, da sitze ich mal 2 Stunden da und denkst so ein bisschen rum und recherchiere ein bisschen und merkst so, oh nee, okay, ne, haut gar nicht hin, da habe ich sicher viele Sachen. Und wenn ich dann anfange umzusetzen, dann ist es, ich glaube, dann sind es gar nicht mehr so viel, dann sind es vielleicht, ich sage jetzt, weiß nicht, ob es ganz stimmt, aber ich würde mal sagen, so ein Viertel fliegt vielleicht so in den ersten paar Tagen wieder raus, weil man irgendwie anfängt zu bauen und merkt so, oh nee. Aber das, ich sag mal, und danach ist dann aber oft schon so viel Zeit investiert, dass ich es schon in irgendeiner Form zu irgendeinem Abschluss bringen. Ja, manchmal wird es halt nicht so cool, wie man sich's gedacht hat. Passiert ja auch mal. Aber man kann dann doch noch irgendwas draus machen. Aber viele Projekte sind ja auch, die ziehen sich dann echt lang. Also zum Beispiel diese Bugs and Beatles Sachen, die habe ich halt auch 2000, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, 18 oder so gestartet. Und ich habe eigentlich fast jedes Jahr mal noch irgendwas damit gemacht oder weiterentwickelt. Ich habe letztes Jahr ganz viel, habe ich eine Lasercutter-Variante davon gemacht für eine Veranstaltung. Die wollten da ging es um Bug-Bounty-Programm, die wollten da Veranstaltungsbadges für haben zum Beispiel. Also sowas lebt dann auch oft weiter.
Das ist ja super schön. Security-Bugs und dann so Unique-Ding. Das ist ja eine super schöne Analogie.
Ja, fand auch, das hat super gut gepasst. Die kamen auch echt gut raus und die kamen gut an. Das war sehr cool.
Jetzt kann ich natürlich jedem empfehlen, deinen YouTube-Kanal mal anzuschauen und auch deine Webseite. Da sind natürlich alle Projekte und so weiter verlinkt. Hast du noch irgendwelche anderen Quellen, wo du sagst, wenn man sich für digitale Kunst im Allgemeinen interessiert, das sind Anlaufstellen abseits von deinen ganzen Kanälen, die irgendwie cooles Zeug machen, wo man auch informiert wird, oder irgendwelche Museen, die sich speziell auf digitale Kunst spezialisiert haben oder so, die du einfach gerne auch besuchst?
Also was ich persönlich gerne mag, ist zum Beispiel in Deutschland das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Die haben eine ganz tolle Dauerausstellung und dann halt immer noch einen Teil, der wechselt. Und der ist echt sehenswert. Also wer mal irgendwie in Karlsruhe in Umgebung ist, da mal kurz hinzugehen, und also kurz ist gut, da mal so einen Nachmittag hinzugehen und sich das anzuschauen, kann ich auf jeden Fall echt empfehlen. Und wer sonst irgendwie, ne, Kunsttechie-affin ist, es gibt am ZKM einmal im Jahr die Gulasch-Programmiernacht. Das ist aus der Chaos Communication Bubble raus, oder aus der Chaos Computer Club Bubble raus, eine Veranstaltung, die relativ groß ist eigentlich schon.
Moment, Gulasch, so wie das Essen,
also,
Gulasch.
Also ich ehrlicherweise, ich kenne die Story hinter dem Namen gar nicht so richtig gut, aber ich gehe mal davon aus, es gab halt immer Gulasch und deswegen heißt es jetzt so. Okay. Es gibt auch jedes Jahr immer noch Gulasch, mittlerweile auch mal zwischendrin vegan oder vegetarisch zumindest. Ist eine schöne Veranstaltung, muss man kein Ticket für kaufen, kann man auch einfach mal auch so einen Tag vorbeigehen. Das geht eigentlich immer über 4 Tage, ist eine sehr schöne Veranstaltung, die ist auch sehr empfehlenswert. Wow, das ansonsten ist es, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Twitter war eine echt gute Anlaufstelle mit dem Hashtag Plotter-Twitter. Das ist jetzt halt tot einfach. Das hat sich so ein bisschen verlebt und halt verteilt. Also man findet die Leute jetzt halt dann unterschiedlich auf Mastodon, auf Blue Sky, auf Instagram oder so. Es ist aber so ein bisschen zerfasert.
Wenn du einen Wunsch hättest, von was du dir von Deutschland oder der Community wünschen würdest, für dich, für digitale Kunst, für generative Kunst, für Kunstförderung, für vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, falls du Pommes mit Mayonnaise essen möchtest, weiß ich nicht, aber was würdest du dir von Deutschland oder der Community wünschen, wenn du was frei hättest?
Das ist eine ganz schön schwierige Frage. Also ich finde die Community insgesamt eigentlich sehr angenehm und sehr offen. Deswegen bin ich da sehr glücklich mit. Ich glaube, ich würde mir vielleicht wünschen, dass es noch mehr Angebote für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene gibt, zum Beispiel über Creative Coding mal ins Programmieren einzusteigen. Weil ich glaube, das ist eine sehr gute Richtung, das Leuten nahezubringen, die vielleicht sonst gar kein Interesse am Programmieren hätten. Und einfach da mal Angebote zu haben, einfach zum Ausprobieren, fände ich, glaube ich, ziemlich cool.
Aber da machst du ja auch was, oder? Du tingelst ja gerade auch durch Klassen und machst mit denen Coding.
Genau, also ich mach immer wieder Workshops auch mit Jugendlichen, aber das ist halt immer eine Finanzierungsfrage. Also manchmal zahlt es auch echt irgendwie, ich weiß mal, an Schulen, dann zahlt es irgendwie so dieser Schulförderverein praktisch, immer diese Freunde der Schule so und so oder sowas. Das mache ich schon hin und wieder, genau. Aber ich glaube, das irgendwie, weiß ich nicht. Also ich könnte, keine Ahnung, ich finde eh, jeder sollte mal kurz programmiert haben. Also auch das, oder eine Form von Programmieren. Das muss auch gar nicht irgendwie programmieren, as in, ich schreibe hier typischen Programmcode. Ich finde auch sowas wie Scratch oder so blockmäßiges Programmieren eigentlich schon ziemlich cool. Sowas müsste eigentlich jeder mal gemacht haben und das vielleicht einfach in so ein Schulwesen besser zu integrieren und dann eben halt auch über mehrere Richtungen zu gucken. Ich finde gerade diese Kunst-Creative-Coding-Richtung ist halt eine, die catcht halt echt noch mal viele Leute, die vorher gesagt haben, boah, da fand ich eigentlich immer voll langweilig, aber sowas, das hat mir jetzt Spaß gemacht. Und das ist eigentlich schon das Beste, was rauskommen kann, zu sagen, ey, es ist ja, macht ja Spaß, cool, habe ich das mal gemacht, eine Erfahrung reicher.
Langeweile kommt auf keinen Fall auf, wenn man sich mal deine Projekte anschaut und die lege ich jedem Hören und Hörer mal ans Herz. Ja? Wenn ihr diese Podcast-Episode hört, springt doch heute Abend auf den YouTube-Kanal. Kleiner Tipp, macht das nicht, wenn ihr 5 Minuten Zeit habt, sondern eher 50. Ist eine super interessante Geschichte, auch sehr, sehr viel zum Lachen. Sabine oder Bleeptrack, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns in diesem Bereich mal ein bisschen zu erleuchten. Ich habe auf jeden Fall Lust und jetzt ist die Frage, kaufe ich mir sofort einen 3D-Drucker oder eine CNC-Fräse? Ich weiß es nicht. Mein Geldbeutel wird mir, glaube ich, nicht danken. Die Schuld gebe ich dir, aber ich hoffe, das ist okay. Wo kann man dich das nächste Mal sehen? Live.
Live und in Farbe. Das nächste Mal, die nächste Veranstaltung wäre Edinburgh, die Open Source Hardware Summit. Tatsächlich, da bin ich. Oder im Sommer.
Man muss dann nach Schottland fahren.
da müsste man nach Schottland fahren. Ich habe in Deutschland gerade gar nichts Richtiges anstehen vermutlich. Es gibt noch ein großes Hackercamp in Amsterdam im Sommer, da bin ich noch. Das sind, glaube ich, gerade die großen nächsten Veranstaltungen, die ich so auf dem Schirm habe.
Und sonst hier einfach folgen, man wird dann sicher informiert, wenn du irgendwo
auf jeden Fall
herum bist. Oder? Ja.
Aber das bedeutet auch, wenn jetzt irgendeine Firma mal so ein bisschen die Engineering-Community fördern möchte, die können dich auch anschreiben, dass du da mal eine Ausstellung machst oder mal einen Workshop gibst oder ähnliches, oder?
Sehr gerne, auf jeden Fall.
Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Natürlich inklusive allen Links zu P5.js, Paper.js, The Coding Train, Processing. Natürlich auch, wie Piet Mondrian Komposition mit Rot, Blau und Gelb aussieht. Dann auch den GenShare. Talks über Operation Mindfuck Volume 7 auf dem Chaos Computer Club Kongress. Und so weiter und so fort. Natürlich auch den CTL. Ja, ganz wichtig, der CTL. Taucht da mal ein. Sehr, sehr faszinierende Thematik. Sabine, vielen lieben Dank für deine Zeit und wir sagen Tschüss, bis bald.
Danke, dass ich da sein durfte. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.